Ja, wir haben es schon gehört. Heute geht es um den letzten Teil unserer Predigtreihe, in der wir schon lang sind, von der Frucht des Geistes. Und zwar geht es heute um Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit oder Selbstdisziplin, wie auch immer du das nennen möchtest. Und ich weiß jetzt, was du dir denkst. Du denkst dir, echt super, dass heute mein Ehepartner da ist. Der muss das heute hören. Oder du denkst dir, super, dass heute mein Teenager-Sohn, Teenager-Tochter da ist. Ich hoffe, die passt auf. Oder du überlegst schon, an wen du dann den Link schickst im Anhang später. Aber Selbstbeherrschung hat natürlich mit jedem von uns was zu tun. Und Selbstbeherrschung, wir haben immer wieder darüber geredet, ist ein Aspekt von diesem Gesamtpaket. Von diesem Gesamtpaket des Heiligen Geistes, das Gott seinen Kindern schenkt. Das heißt, wenn du Jesus kennenlernst, wenn du sagst, ich möchte mit Gott leben, dann macht Gott was Verrücktes. Er zieht in deinem Leben ein, in deinem Herzen ein und dann beginnt er zu arbeiten. Und was versucht er da zu erreichen, was versucht er da zu machen? Das ist die Frucht des Geistes. Diese Dinge, die da entstehen sollen, die uns ähnlicher machen zu Gott selbst. Und so heute sind wir, wie gesagt, eben jetzt am Ende von dieser Reihe, im letzten Aspekt der Selbstbeherrschung. Und wenn wir jetzt so über Selbstbeherrschung nachdenken, vielleicht fallen dir das erst einmal so große Themen ein wie Sexualität, gell? Oder vielleicht Alkohol, da muss man sich beherrschen, gell? Aber es gibt ja ganz viele Bereiche in unserem Leben, eigentlich jeder Bereich in unserem Leben, wo Selbstbeherrschung irgendwie ein Teil ist, gell? Zum Beispiel meine Zunge. Was rede ich, gell? Sage ich dem jetzt, was ich denke oder nicht? Meine Zeit. Wie verbringe ich meine Zeit? Heutzutage natürlich, gell, am Handy. Wie viel Zeit verbringe ich auf sozialen Medien? Wie viel Zeit verbringe ich auf diesem Smartphone? Was mache ich mit dem, was Gott mir da gegeben hat, mit dieser Zeit? So, Selbstbeherrschung hat mit allen Bereichen unseres Lebens zu tun, ob groß oder klein. Und Gott möchte in uns einen Charakter machen, einen Charakter entwickeln, der in allen diesen Bereichen selbstbeherrscht lebt. Wir sind ja jetzt schon bei der Osterzeit angelangt und vor dem Aschermittwoch habe ich eine Predigt gemacht über das Fasten. Könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht wer da war, der eine oder andere. Und das ist sowas wie der erste Teil und heute kommt so ein bisschen der zweite Teil am Ende dieser Zeit, wo diese zwei Dinge überlappen sich natürlich, gell? Beim Fasten enthalte ich mich von etwas. Und Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit ist das gleiche Wort. So, möchte ich mit euch einsteigen und davon nochmal diesen Text lesen, den wir schon jetzt öfter gelesen haben, aber ich denke, es tut gut, das zu lesen. Du kannst gerne aufschlagen im Galaterbrief, Galater Kapitel 5. Da lesen wir von dieser Frucht des Geistes. Da heißt es folgendermaßen, Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, die besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und gegen solche Verhalten hat kein Gesetz irgendetwas einzuwenden. Es geht um mich selbst zu herrschen. Das Wort im Deutschen ist relativ gut übersetzt. Das ist genau das, was das Griechische sagt, mich selbst zu beherrschen. Das heißt, ich bin nicht einfach darauf dem ausgeliefert, den äußeren Einflüssen. Wenn da halt zufällig Packung M&M steht, dann kann ich nicht anders und ich gehe hin, sondern ich beherrsche mich selbst und ich setze eine gewisse Aktion und tue dies oder jenes nicht. Das ist Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschen. Und so dieses Wort Selbstbeherrschung kommt gar nicht so oft vor im Neuen Testament, aber es kommt zweimal vor im Korintherbrief und eine dieser Stellen, in die möchten wir heute uns ein bisschen begeben. Schlag auf, wenn du eine Bibel da hast, im 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9, da lesen wir in Vers 24 bis 27. Da redet der Paulus, er hat schon 9 Kapitel lang zu den Korinthern geschrieben über alle möglichen Themen. Und dann fängt er an, über Selbstbeherrschung zu reden. Und zwar 1. Korinther 9, 24. Er sagt zu ihnen, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. So macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz,
der bald wieder verwelkt. Aber unser Siegeskranz ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eine Sache. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, den ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Paulus schreibt an die Christen in Korinth. Und Korinth war damals eine große Stadt. Das war so wie London oder New York, eine Zentrale. Und dort in dieser großen Stadt hat es auch Spiele gegeben. Es hat nicht nur die Olympischen Spiele gegeben, sondern in dieser Stadt hat es die isthmischen Spiele gegeben. Und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie die meisten sich von uns die Olympischen Spiele vorstellen. Da hat es Wagenrennen gegeben, da hat es Wettlaufen gegeben, da hat es Wrestling gegeben, da hat es Boxen gegeben. Es hat auch einen Musikwettbewerb gegeben. Es hat auch einen Dichtwettbewerb gegeben, wo man sich gebettelt hat, wer besser dichten kann. Und Paulus hat es sehr, sehr wahrscheinlich miterlebt. Wäre sehr überraschend, wenn er das nicht erlebt hätte. Und er schreibt immer wieder von diesen Disziplinen in verschiedenen Briefen. Und da verwendet er dieses Bild, um uns etwas über unser Leben als Christen zu sagen. Und er verwendet drei verschiedene Teile, drei verschiedene Sportarten. Das erste ist Laufen, so wie ein Wettlauf. Das zweite ist ein Wettkampf in Vers 25 und wortwörtlich das Wort, was du hast, ist wirklich Wrestling, also zwei Personen, die gegeneinander kämpfen, ohne Waffen oder so. Und das dritte ist dann genau der Boxer, der nicht einfach irgendwie in die Luft boxt, sondern der versucht, jemanden zu erwischen. Also diese drei Disziplinen, die nimmt er da. Und alle drei haben was gemeinsam. Und was sie gemeinsam haben, das sagen die Leute damals schon. Ich habe da ein paar Leute mitgenommen. Genau, es gibt ganz viele Bücher über Selbstbeherrschung. Und wir schauen uns an, was die Bibel sagt, nicht was da andere Bücher sagen, die sehr viele gute Dinge sagen. Aber wir schauen uns zum Beispiel an, wie haben die das damals gesehen? Was haben diese Leute gemacht? Das sagt zum Beispiel einer, der im ersten Jahrhundert vor Christi gelebt hat. Der Jugendliche oder der junge Mann, der im Rennen siegen möchte, hat viel getragen und getan. Er hat geschwitzt und gefroren, er hat sich der Liebe und dem Wein enthalten. Also dieser junge Mann, der gewinnen wollte, was hat er gemacht? Der hat sich enthalten, der hat sich selbst beherrscht, um etwas zu erreichen, um ein Ziel zu erreichen, um zu gewinnen. Oder jemand später, der sagt das 100 Jahre später, der Epiktet, der sagt, du musst ordentlich sein, also redet er über einen Athleten, der quasi gewinnen will, von wenig Nahrung leben, verzichte auf Süßigkeiten, achte darauf, zur festgesetzten Zeit zu trainieren, bei Hitze oder Kälte, trinke weder kaltes Wasser noch Wein leichtfertig. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, warum sie nicht kaltes Wasser trinken haben dürfen. Ich weiß nicht, vielleicht war das so Doping oder was damals. Aber er sagt, der Punkt ist klar, was er sagen will. Er sagt, sie haben sich gewissen Dingen enthalten für ein höheres Ziel, für etwas, was sie erreichen wollten. Also kein Wein getrunken, damit sie trainieren können. Einfach nicht so, weil ihnen langweilig war, sondern weil sie auf etwas hingearbeitet haben. Und da kommen wir genau zu diesem Punkt, den Paulus da drei verschiedene Orten macht. Dreimal mit diesen drei Disziplinen sagt er nämlich eine Sache. Er sagt, der Schlüssel zur Selbstbeherrschung ist nicht, reiß dich zusammen. Das ist nicht, jetzt musst du aber wirklich versuchen, jetzt musst du wirklich schauen, dass du das machst, sondern er sagt, der Schlüssel ist, dass du etwas hast, auf das du hinarbeitest. Etwas hast, was dir wichtig ist. Der Läufer, der geht darauf hin, dass er versucht zu gewinnen. Der Wrestler, der schaut auf den Siegeskranz, die Goldmedaille. Der Boxer, der schaut, dass er den perfekten Schlag macht. Sie haben alle etwas, worauf sie hinarbeiten. Das ist Selbstbeherrschung mit einem Ziel. Und das hört sich vielleicht gleich an, aber das ist komplett anders, wie vielleicht wir manchmal über Selbstbeherrschung denken im Sinne von, ich muss es einfach machen. Ich muss einfach aufstehen. Ich muss einfach die Bibel lesen. Ich sollte einfach das machen und das und das. Da gibt es, vielleicht kennst du das, vielleicht nicht, Shia LaBeouf, der sagt, just do it. Mach's einfach. Vielleicht kennst du diesen Clip, wenn du nicht kennst, hast nichts verpasst. Aber Paulus sagt da, er liegt falsch. Das funktioniert vielleicht 1, 2, 3 Mal, Aber wenn das deine Motivation ist, es einfach zu tun, weil du es tun sollst, tu es einfach, dann wirst du fehlen, dann wirst du es nicht schaffen, dann wirst du keinen Charakter entwickeln, der Selbstbeherrschung in sich drin hat. Sondern was sagt Paulus da? Der Schlüssel ist, du hast etwas, auf das du hinarbeitest, ein höheres Ziel. Etwas, auf das du hinarbeitest. Und dieses höhere Ziel gibt dir dann eine Richtung, die dir dann in den kleinen Situationen dich befähigt, dann diese Entscheidungen zu treffen. Kommen wir gleich dazu. Was heißt das jetzt? Das heißt, wenn ich über Selbstbeherrschung rede, wenn die Bibel über Selbstbeherrschung redet, dann sagt sie nicht, du musst einfach deinem Herzen, das Herz, das möchte jetzt die lang ausschlafen oder das Herz, das möchte jetzt die Schokolade da essen oder du möchtest jetzt dieses oder jenes machen, du musst ihm einfach sagen, nein, mach's nicht. Sondern, das ist nicht das, was es sagt, sondern es sagt, du brauchst etwas, was dir wichtiger ist als diese momentane Situation. Du brauchst etwas, auf das du hinarbeitest. Das heißt, der Unterschied ist dann, du sagst dann, okay, warum esse ich gesund? Die eine Möglichkeit wäre zu sagen, ich esse gesund, weil ich weiß, es ist nicht gut, es ist schlecht. Und ich reise mit zusammen und ich esse den Knoblauch oder Ravioli, oder Ravioli ist kein Gemüse, aber irgendwas Gesundes halt. Ne? Du isst irgendwas Gesundes, weil das sollte man halt machen, gell? War gut. Das wäre einfach zu sagen, ich muss mich zusammenreißen, ich muss es machen, ich muss das entwickeln in mir. Oder das andere wäre zu sagen, dass du sagst, ich esse gesund, weil ich weiß, dass es mich befreit, dass es meinem Körper gut tut. Ich fühle mich besser. Ich möchte diese Freiheit, diese Gesundheit spüren. Ich möchte das erleben. Ich möchte durchs Leben gehen. Ich möchte nicht diese Müdigkeit, die von gewissen Lebensmitteln kommen, erleben. Also du hast etwas, einen Grund, der höher ist, wie einfach nur, ich tue es nicht. Oder anderes Beispiel. Bibel lesen. Du könntest sagen, okay, Bibel lesen, ich bin jetzt ein gläubiger Christ und ich weiß, ich soll das machen. Und ich versuche es wieder. Und ich setze mich wieder hin. Gell? Und ich tue es, weil ich weiß, ich soll es ja tun. Das wäre ein, ich reiß mich zusammen. Was wäre das andere? Das andere wäre zu sagen, ich weiß, dass ich Gott brauche. Ich weiß, dass mein Herz so danach dürstet, dass es so notwendig hat, von Gott zu hören. Ich weiß, ich brauche Gott, ich brauche sein Wort, ich möchte, dass er mein Leben redet, das ist lebensnotwendig für mich. Das eine hat ein Ziel, das andere ist einfach ein, reiß dich zusammen. Und dieses Ziel, dieses größere, höher gestellte Ziel, das ermöglicht mir dann in den kleinen Entscheidungen selbstbeherrscht zu leben. Das ist ein großer Unterschied. Seht ihr, was Paulus da sagt, was ich da sagen möchte? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und dieser Mann, den ihr jetzt gerade schon gesehen habt, der hat ein Zitat gemacht, der ist vor 200 Jahren hat er gelebt und der hat eine ganze Predigt nur über diesen kleinen Aspekt gemacht. Ganz spannend, echt gut, könnt ihr mal nachlesen. Und ich lese nur ein Zitat vor und ich warne euch, man muss da ein bisschen die Gehirnzellen anstrengen, aber ich glaube, ihr schafft es, es ist es wert, was er da jetzt sagt. Er sagt, wenn der Weg, um das Herz von der positiven Liebe zu einem großen Objekt zu lösen, darin besteht, es in positive Liebe zu einem anderen Objekt zu binden, dann geschieht das nicht. Also, Pause. Mein Herz hat irgendeine Liebe, irgendetwas, auf das es gerichtet ist, gell, und ich möchte es davon lösen. Gell. Es gibt irgendetwas in meinem Leben, wo ich weiß, das ist nicht gut für mich und ich möchte damit aufhören. Eine schlechte Gewohnheit oder irgendwas. Und wie schaffe ich jetzt von dieser Gewohnheit, von dem wegzukommen? Wie kann ich selbstbeherrscht leben? Wie geht das? Dann sagt er, ich möchte es auf was anderes binden, auf was anderes machen. Dann sagt er, dann geschieht das nicht, indem man die Nutzlosigkeit des Ersten aufdeckt, sondern indem man im geistigen Auge die Wertigkeit und die Exzellenz des Letzteren vor Augen führt. Er sagt genau das, was ich vorher gesagt habe. Selbstbeherrschung, das, was Gott in uns machen möchte, geschieht nicht dadurch, indem ich einfach sage, ich reiß mich zusammen und das ist schlecht, weil es halt schlecht ist, sondern ich brauche etwas, was höher ist, was mir mehr Sinn gibt, dass ich diese Gewohnheit, die ich gehabt habe, niederlege. Und das, was da in der Bibel steht, das haben dann die ganzen Bücher, die ich ja vorher gesagt habe, die gehen auch alle in diese Richtung. Aber ich möchte es noch auf eine andere Art und Weise heute zeigen. Und zwar, ich habe da ein Glas mitgenommen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, was da drin ist? Nix. Nichts stimmt nicht, ja, hat irgendwas gehört. Luft, genau, da ist Luft drin. Nehmen wir das einmal als Beispiel für diese Welt oder für Angewohnheiten, die wir haben in dieser Welt. Gell? Und wir sagen jetzt, ich möchte diese Angewohnheit, diese Sache echt niederlegen. Ich weiß, das ist echt schlecht für mich. Ich möchte das raushaben aus meinem Leben. Wie kriege ich diese Luft da jetzt raus? Naja, ich könnte einfach einen Vakuum-Staubsauger hernehmen, den irgendwie da zu wie schließen, gell? Und das dann raussaugen. Dann wäre die Luft raus. Gell? Die schlechte Angewohnheit ist weg, Problem gelöst. Oder? Nein, sobald ich den Schlafsauer weg tue, ist gleich wieder Luft drin. Gell? Thomas Chalmers sagt, das ist unser Herz. Du kannst nicht deinem Herz einfach sagen, tu es nicht. Mach das nicht. Das geht nicht, weil unser Herz ist so gepolt, Gott hat uns so gemacht, dass unser Herz immer mit etwas gefüllt sein muss. Es braucht immer ein Objekt, immer etwas, auf das es gerichtet ist. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie ich diese Luft da rauskriege, permanent, ist, indem ich was mache? Ich fülle was anderes rein. Und wenn ich da jetzt was anderes reinfülle, da ist da keine Luft mehr drin. Das ist jetzt mit was anderem gefüllt. Thomas Chalmers, er hat ein Beispiel, er sagt, ein Jugendlicher zum Beispiel, der gerne fortgeht und sagen wir mal so, drehen wir es einmal zum Extremen, der nur fortgeht und nur trinkt und der dafür lebt, würde man sagen, der lebt aber kein selbstbeherrschtes Leben. Gell? Und dann irgendwann auf einmal merkt er, hört er auf zum Fortgehen und er macht was anderes. Er hat gemerkt, es ist eigentlich echt nett, Geld am Konto zu haben. Und so hat diese eine Gewohnheit, auf einmal hat er keine Probleme mehr mit dem Fortgehen, gell? Das ist nicht mehr so ein großer Bereich seines Lebens, sondern er steht früh schlafen, geht früh schlafen, steht früh auf, damit er Geld verdient. Was hat er gemacht? Er hat nicht Selbstbeherrschung in diesem Bereich erlebt, sondern er hat das einfach mit was anderem gefüllt. Und vielleicht irgendwann dann im Laufe seiner Karriere merkt er, ja, Geld ist auch schön, aber irgendwie, und dann merkt er, hey, Ansehen, Macht zu haben, das, was andere von mir denken, das ist echt cool. Und dann füllt er sein Glas mit dem. Und dann irgendwer merkt, das ist auch nicht alles. Und dann füllt er sein Glas mit Kinderkriegen, Familie, mit guten Dingen, keine Frage. Aber seht ihr, was ich sagen will? Es muss immer mit etwas gefüllt sein. Immer muss unser Herz irgendwohin ausgerichtet sein. Und da kommen wir dann zurück zur Selbstbeherrschung. Was sagt Paulus da in 9? Schauen wir nochmal rein in 9, Vers 27. Er sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave. Und das, was er da wörtlich sagt, er sagt, es ist so, als würde ich meinen gefangen nehmen, mich selbst. Ich nehme mich selbst gefangen, warum und wie? Indem ich mich ausrichte auf diesen Siegespreis, indem ich mich ausrichte auf etwas Höheres. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die berechtigte Frage, was ist jetzt dann das? Was ist jetzt das? Okay, wir haben jetzt so verschiedene Beispiele gehabt, aber was ist jetzt das, auf das ich mein Herz ausrichten kann, ausrichten soll, das wirklich tatsächlich dann mich von innen heraus verändert, das mir eine Charakterveränderung bringt, die auch Selbstbeherrschung ein Teil davon ist? Wie schaut das aus? Wie kann es sein? Was ist das? Und so die Antwort zu dieser Frage, die findet man an einer anderen Stelle und da möchte ich mich heute hingehen. Das ist eine andere Stelle, wo es auch zu einer ähnlichen Thematik geht. Schlagt es einmal auf, im Philipperbrief. Im Philipperbrief, Kapitel 3, da wird auch von einem Siegeskranz oder einem Siegespreis geredet. Und da lernen wir dann, was das ist, dass mein Herz sich da noch sehnt, ausgerichtet zu werden. Philipper 3, Vers 12. Er sagt da, es ist nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus verwendet da wieder dieses Bild, er sagt, hey, ich bin am Leben als Christ unterwegs und vielleicht bist du im Leben als Christ unterwegs und er sagt ja, hey, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich habe etwas gemacht. Ich habe etwas gemacht, ich habe dieses Ziel vor Augen und ich setze alles daran, an dieses Ziel zu kommen. Er hat uns noch nicht gesagt, was das ist, aber er hat gesagt, ich setze alles daran zu kommen. Er sagt, Jesus hat von mir, von meinem Leben Besitz ergriffen und jetzt möchte ich auch von meinem Leben selbst Besitz ergreifen. Er sagt dann, Vers 13, ich bilde mir nicht ein, dass ich dieses Ziel schon erreicht hätte. Eins aber tue ich, ich lasse das hinter mir liegen, bewusst hinter mir liegen und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich lasse das hinter mir liegen, was hinter mir liegt und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Und der konzentriert sich auf dieses Ziel und da ist die Frage natürlich, was ist dein Ziel? Ohne jetzt einmal gleich weiterzulesen, wenn ich dich fragen würde, was ist dein Ziel? Egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht, aber was ist dein Ziel in deinem Leben? Wofür lebst du? In welche Richtung geht dein Leben? Paulus sagt da, ich konzentriere mich völlig auf dieses Ziel. Vers 14. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Dieses Bild, was wir da haben, mit ganzer Kraft, ist nicht so, dass er sagt, okay, ich laufe halt, sondern mit ganzer Kraft, er sprintet da förmlich raus mit allem, was er hat. Das ist so Usain Bolt-mäßig, das ist so Vollgas. Auf dieses Ziel bin ich fokussiert und in diese Richtung muss ich laufen und ich laufe. Er sagt, da habe ich mein Leben hin ausgerichtet, mit ganzer Kraft. Warum? Warum macht er das? Um den Siegespreis zu bekommen, um die Goldmedaille zu kriegen, um an dieses Ziel zu kommen. Und jetzt sagt er uns, was ist dieser Preis? Was ist dieses Ziel? Er sagt, der Preis, Vers 14 in der Mitte, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das Ziel ist die Teilnahme der himmlischen Welt. Und in anderen Worten, Gott selbst. Der Himmel ist der Wohnort Gottes. Einen Himmel gibt es nicht ohne Gott. Das Ziel ist Gott selbst. Das einzige Ziel, das in dieses Glas reinpasst, ist Gott selbst. Das einzige Ziel, auf das ich mich ausrichten kann, das auch tatsächlich dauerhaft diese anderen Dinge in meinem Leben rausnehmen kann, das ist Gott selbst. Besser als alle anderen Flüssigkeiten, die man da reinschütten kann, ist er das Ziel. Und was sagt er da? Jesus hat uns dazu berufen. In anderen Worten, Gott möchte das. Gott wünscht sich das. Herr, Gott sehnt sich nach dir. Gott möchte mit dir sein. Gott möchte dich kennen. Gott möchte mit dir leben. Er hat dich dazu berufen. Und Paulus sagt, hey, Jesus möchte das und er hat mich verändert, er hat von meinem Leben Besitz ergriffen und deshalb, ich möchte das. Zwei Personen kommen zusammen. Und er legt noch eins drauf in Vers 15, er sagt, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, Vers 16, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was macht eigentlich einen reifen Christen aus? Was sind so die Merkmale, graue Haare oder schönes Aussehen, ich weiß es nicht. Paulus sagt da, die Merkmale eines reifen Christen sind die, dass er auf dieses Ziel fokussiert ist. Dass er sein Leben danach ausgerichtet hat. Alles danach ausgerichtet hat. Und dass alles, was ihn davon abbringen möchte, das schiebt er zur Seite. Das ist das Merkmal eines reifen Christen. Und es gibt so viele Dinge, die uns da in irgendwie andere Richtungen lenken möchten. Gell? Und Paulus sagt, ein reifer Christ, der erkennt das und der richtet sich trotzdem nach diesem Ziel aus. Und so, noch einmal, um das einfach klar zu sagen, wie kann ich, wenn du jetzt, keine Ahnung, am Handy, ja, ich bin am Handy und ich denke mir, boah, ich sollte echt nicht am Handy sein, gell, es sind schon wieder 5 Stunden heute gewesen und ganz schlecht oder vielleicht 3 Stunden vom Fernseher am Abend oder was, boah, ich sollte mich echt zusammenreißen, ich sollte echt was machen, gell, das wäre einfach zu sagen, just do it, gell? Reiß dich einfach zusammen. Aber Paulus sagt ja, du brauchst ein Ziel, du brauchst einen Grund, warum? Und da gibt es verschiedene Gründe. Jetzt, du kannst sagen, hey, vielleicht merkst du einfach, dass es gut ist, in der Natur zu sein. Dass es dir Freude bringt, dort draußen zu sein und das zu sehen. Und dieses höhere Ziel, oder vielleicht sagt, ist es körperliche Betätigung. Du merkst, hey, das tut mir gut und wenn ich da weniger Zeit verbringe, dann tut mir das gut. Dann hast du ein Ziel, auf das du hinarbeitest, was dir dann in dieser Situation hilft. Und Paulus sagt, genauso ist es mit dem christlichen Glauben. Wenn dein christlicher Glaube nur ist, du solltest jenes tun, solltest dieses tun, solltest das tun, dann hast du das Evangelium nicht in seiner Tiefe erfasst, sagt Paulus. Sondern das ist noch so viel mehr. Da geht es um diese Person, auf die da alles hindeutet. Und er macht das noch ein bisschen, er bringt die Pointe noch ein bisschen mehr rüber. Und zwar, da schauen wir weiter noch ein paar weise Runden, wenn wir da Kapitel 4 sind. Da ist er dann am Ende schon von diesem Brief. Und da sagt er etwas, was er ganz oft sagt. Ich lese jetzt einfach Beispiel auf diesen Vers, Kapitel 4, Vers 4. Da sagt er, freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Paulus sagt das immer wieder in diesem Brief, freu dich. Gell? Und diese Freude, das ist das Ziel. Die Freude, die ein Läufer hat, wenn er dann vom Podest steht und die Goldmedaille hochhaltet. Das ist das Ziel. Das ist das, was ihn dazu befähigt, in der Früh um 6 Uhr aufzustehen und zu trainieren. Gell? Diese Freude, die dahinter steht. Die Freude, die jemand erlebt, wenn er in gewissen Bereichen seines Lebens Befreiung erlebt. Gell? Und die Freude, die wir erleben können im christlichen Glauben, Gott zu kennen, die kann uns durch und durch verändern. Die können durch und durch unsere ganz alltäglichen Gewohnheiten auf den Kopf stellen und komplett anders umstellen. Ich zitiere das ganz oft und immer auch gern, der Westminster Katechismus, der sagt, was ist das größte Ziel des Menschen? Wofür lebst du? Weiß jemand die Antwort, die der sagt? Er sagt, zwei Dinge sind eigentlich die gleiche Sache. Gott zu ehren und sich für alle Ewigkeit an ihm zu erfreuen. Und ich finde das so eine coole Zusammenfassung. Gott zu ehren und für alle Ewigkeit sich an Gott zu erfreuen. Hey, die Freude, die du hast, in Gott zu kennen. Und wir als FEG Klagenfurt, wir haben das auch versucht, in unseren eigenen Worten zu sagen. Wir haben gesagt, wir träumen von einer Gemeinde, die was? Von Gott begeistert ist. Einer Gemeinde, die von Gott begeistert ist, die so ergriffen ist von dem, wer Gott ist, was Gott ist, was Gott gemacht hat, dass es uns durch und durch verändert. Und so Gott sagt, weißt du was? Weißt du, was für Freude ich habe? Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich mag? Weißt du eigentlich, wofür ich bereit bin, was ich bereit bin zu geben für dich? Was ich bereit bin zu tun für dich? Ich gebe mein Leben für dich. Weißt du eigentlich, wie viel ich dir noch zeigen möchte? Weißt du eigentlich, was es bedeutet, mit mir unterwegs zu sein? Kennst du eigentlich die Tiefen von den Geheimnissen, die ich dir noch zeigen möchte in deinem Leben, die du über mich noch erfahren könntest? Und Gott sagt dann, na, du weißt noch nicht. Okay, passt, komm, ich nehme dich mit. Ich zeig's dir. Ich möchte dich auf diesem Weg mitnehmen und dich tiefer hineinführen in diese Freude, die du kennen kannst, wenn du mich kennst. Das ist der christliche Glaube. Das ist das Evangelium, diese Freude, die Gott uns schenkt. Und das größte Beispiel natürlich von dem Ganzen, und damit müssen wir natürlich aufhören, ist Jesus selbst. Wir sind in der Karwoche. Wir haben gerade vorher gelesen von dem Einzug, den Jesus gemacht hat in Jerusalem. Und es gibt eine Bibelstelle, kannst du auch gerne noch einmal aufschlagen, Hebräer 12, die ein bisschen beschreibt, wie Jesus das hat machen können. Wie hat Jesus diese Zeit durchlebt? Wie hat er das geschafft? Wie ist das passiert? Diese nächste Woche, und wir wissen alle, was da passiert ist, was er durchlebt hat, was er schlussendlich sein Leben gegeben hat. Und da heißt es folgendes, in Hebräer 12, ganz bekannte Verse. Wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Der Autor hat da gerade viele Beispiele aufgezählt von Leuten, die ein ganz gutes, gläubiges Leben geführt haben. Und dann sagt er Folgendes. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und was wollen wir machen? Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Hast du gesehen, was so gestanden ist? Warum hat Jesus das ausgehalten, am Kreuz zu sein? Und wir kennen alle die Geschichte im Garten Gethsemane, wo er gekämpft hat, wo er wirklich gerungen hat mit Gott. Wenn es irgendwie möglich ist, dann lass das vorbeigehen. Und ich würde sogar behaupten, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich behaupte das einmal, ich frage ihn dann einmal, wenn ich im Himmel bin. Aber ich würde behaupten, dass er vielleicht sogar vorher schon Punkte gehabt in seinem Leben, wo er nach Jerusalem gegangen ist, immer näher gekommen ist dieser Stadt und sie gerungen hat mit sich. Gell? Gott, muss das wirklich sein? Gott, gibt es keinen anderen Weg? Wir lesen da nicht vorne, aber ich denke, es macht Sinn, dass der Garten Gethsemane nicht einfach mal so, ist halt da, gell, auf einmal hat das realisiert, was passiert, sondern dass es langsam immer mehr und mehr und mehr geworden ist. Und es gibt einen Grund, warum Jesus das gemacht hat. Hebräer 12,2. Wegen der Freude, die auf ihn wartete. Wegen der Freude, weil Jesus gewusst hat, was das Ergebnis sein wird. Und jetzt ist die Frage, was ist das, dass es gibt, dass nach dem Tod am Kreuz und nach der Auferstehung existiert hat, das vorher nicht gegeben hat. Jesus hat vorher schon Beziehung gehabt mit dem Vater. Er hat vorher schon Gemeinschaft mit Gott. Er hat vorher schon die Welt geschaffen. Es war alles ihm untertan. Was hat Jesus nach dem Tod und nach der Auferstehung gehabt, das er vorher nicht gehabt hat? Und es gibt nur eine Antwort darauf. Dich. Mich. Wenn du sein Kind bist. Siehst du, was da steht? Da steht, Jesus hat sich so drauf gefreut, dass die Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können, dass das war, was ihn dazu befähigt hat, durch diese Zeit durchzugehen. Die Freude. Und wir können jetzt dastehen. Wir können uns als Beispiel da in Jesus nehmen und diese Freude, die er da wortwörtlich erlebt hat und durchgemacht hat, die kann uns als Feuer, die kann uns als Treibstoff dienen, dass auch wir in unserem Leben zielgerichtet leben, auf Gott ausgerichtet leben, auf diese Freude hinleben, was es heißt, Gott zu kennen. Und das beeinflusst dann meine ganz alltäglichen Entscheidungen, wie ich meine Zeit verbringe. Das ist das ganz hohe Ziel. Ich kann mich erinnern, ich war am Berg in der Schweiz. Und das war ein Berg, vielleicht war es schon mal so ein Berg, so die Karawanken sind ja ähnlich teilweise, wo wirklich so eine Spitze war und so eine längere, nicht nur so eine Spitze in der Mitte, sondern halt so eine längere Front quasi. Ja. Und ich bin da auf diesem Gipfel gestanden von diesem Berg und da war ein Phänomen, das habe ich seither nie mehr erlebt. War echt genial, leider habe ich kein Foto gefunden. Aber auf der einen Seite war dieses wunderschöne Tal, also wunderschön, so wie jetzt, schöne Menschen, wunderschöne Tal, grün, es war saftig, du hast die Kühe gehört da unten, gell? Es war einfach nur schön, es war sonnig, man hat hingeschaut und man hat sich gefreut. Gell? Und dann war diese Front und du hast dich umgedreht und auf der anderen Seite war richtig einfach nur Nebel, das war wie eine Nebelwand. Du hast einfach nichts gesehen. Also es war wirklich genau auf dieser Mitte und da war einfach nur Nebel auf dieser anderen Seite. Und vielleicht denkst du dir, so ist der christliche Glaube. Gell? Es gibt all diese schönen Dinge in dieser Welt, die ich tun kann, aber Gott sagt, das ist zwar alles schön und gut, aber nein. Gell? Kein Sex vor der Ehe. Gell? Kein Lügen, kein Stehlen, sei freundlich. Kein Marzipan, was auch immer für Regeln es gibt. Gell? Ich weiß nicht, wer freiwillig Marzipan ist, aber es gibt all diese Regeln und im christlichen Glauben, ich muss mir einfach zusammenreißen und sagen, okay, passt. Es ist zwar grau wie nichts, aber ich weiß, das ist die richtige Richtung, passt, ich gehe halt in die Richtung. Gell? Und es ist genau ganz anders. Es ist genau ganz anders, dass Gott uns ein Bild zeichnet, was sagt, hey, das, was du da siehst, dieses schöne Tal, das ist sowas wie schwarz-weiß im Vergleich zu dem, was es heißt, mich zu kennen, in Beziehung mit mir zu sein, mit mir zu leben. dass du das eines Tages voll erleben wirst und jetzt schon ein kleines bisschen erleben kannst, indem ich dir meinen Geist gebe. Und über das haben wir geredet in den letzten Wochen, dass Gott uns seinen Geist gibt, der in uns dann wirkt. Der bewirkt all diese Dinge. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter. Das möchte Gott in uns machen. Das ist die Freude. Und so, ich bleibe mit dieser Frage am Ende meiner Predigt. Im Hebräer 12 haben wir von diesem Lauf gelesen. Was hindert dich, diesen Lauf zu laufen? Laufst du diesen Lauf gerade? Hast du dieses Ziel vor Augen, auf das du hingehst? Auf das du hinlebst? Was sind die Dinge in deinem Leben, was sind die Lasten, die du mit, du bist zwar unterwegs, du bist am Laufen, aber was sind die Dinge, die du am Rucksack hinten drin hast, die du mitzehrst, die du ablegen könntest? Was sind die Sünden, die dir irgendwie auf einen anderen Weg bringen möchte? Was sind diese Dinge, die dich abbringen möchte von der Freude Gottes, die Gott dir schenken möchte, indem du ihn kennst? Ich gebe dir 1-2 Minuten, einfach darüber mit Gott zu reden und dann werde ich mit uns beten. Ja, mächtiger Vater, wir haben gerade vorher gesungen, dass du gut bist. Und das möchten wir auch aussprechen und auch glauben. Vater, du bist gut und wir können nur staunen über das, was du gemacht hast. Wir können nur staunen über das, was wir jetzt da zu Ostern, wo wir uns daran erinnern und das auch feiern, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du den Tod besiegt hast, um mit uns zu sein, um es uns zu ermöglichen, mit dir zu sein. Deine Freude, die du schon von der Ewigkeit, von Anbeginn der Zeit mit dem Vater gehabt hast, zu teilen. Dir war das zu wenig, diese Freude nur in der Dreieinigkeit zu haben. Du wolltest sie mit der ganzen Menschheit teilen. Und daran können wir teilhaben. Und sofort erzeige uns in unserem Leben, wo es Bereiche gibt, wo wir das Ziel ein bisschen aus den Augen verloren haben, wo uns andere Sachen einfach niedergedruckt haben, wo uns Sünden auf den falschen Weg gebracht haben. Und gib uns auch den Mut, uns wieder auszurichten, wieder aufzustehen, Sachen abzulegen, dir hinzurichten, auf dich zuzugehen. Danke, dass du das in uns machst, Herr, dass du das versprochen hast und dass du das bewirkst. Amen.